sind wenigstens die Sirenen aus.
Das stimmt.
Da muss ich immer, da denke ich immer gleich, fällt eine Bombe.
Echt? Mhm. Ich habe eine Benachrichtigung über meine App vorher bekommen.
Was ist das denn für eine App?
Die Nina-App. Kennst du noch nicht Nina?
Ich habe sie, doch.
Die Warn-App.
Mhm. Aber runtergeladen habe ich sie tatsächlich noch nicht. Sollte ich vielleicht mal
Nina tun. Hat mir gesagt, heute gehen die Sirenen. Und deshalb haben wir uns jetzt eine Viertelstunde später getroffen zum Podcast.
Ist ja ein Ding.
Rheinische Post Podcasts. Gut leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
Mittwoch, der 7. Dezember, eine neue Woche und damit eine neue Folge Gut Leben Podcast. Hallo Susanne.
Hi Henning.
Wir haben in dieser Woche wieder drei Themen und ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass wir auch über das erste Mal sprechen.
Oh yeah.
Aber was genau, darüber dann später mehr. Wir haben noch zwei andere Sachen.
Wir wollen uns mal angucken, ob man im Straßenverkehr eigentlich auch zu langsam fahren kann. Über das zu schnell fahren wird ja viel gesprochen, aber über das zu langsam fahren relativ wenig. Und wir wollen uns damit beschäftigen, wann man in einer Arztpraxis zum Arzt eigentlich auch mal Nein sagen sollte.
Das sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Und lass uns mal ruhig mit dem zu schnell fahren oder zu langsam fahren anfangen. Bei mir ist die Fahrschule noch nicht so lang her, deshalb habe ich das noch relativ genau im Kopf, aber um quasi schon mal den ersten Cliffhanger dieser Folge vorwegzunehmen, kann man als Autofahrer auch zu langsam fahren? Antwort: ja.
Ja, genau, es geht tatsächlich, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.
Und zwar dann, wenn man ein Hindernis auf der Straße für andere darstellt. Ne? Genau. Also das ist so das Ding. Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, auf der Autobahn ist ja Richtgeschwindigkeit 130. Ja, und wenn ich jetzt dann auf der, ich sag mal, linken Spur, selbst wenn die Straße ansonsten, wenn es ansonsten gehen würde, aber wenn ich auf der linken Spur dann irgendwie so mit 100 fahre und sich hinter mir die Kolonne staut, dann ist das so nicht erlaubt. Dann müsste ich eigentlich rechts fahren und dann fahre ich als Autofahrer auch an der Stelle zu langsam.
Genau, noch viel schlimmer ist es vermutlich in der Stadt, vor allen Dingen im Feierabendverkehr, wenn man dann vielleicht mit 40 durch die Gegend tingelt und die Autos eben wirklich nicht mehr vorwärts kommen, dann löst das auch sehr, sehr viel Ärgernis aus. Auf der Autobahn ist es vielleicht eher so, dass der Raser jetzt endlich mit seinen 180 Sachen an einem vorbei möchte. Genau, dann wird man tatsächlich zum Problem. Am ehesten kennen das vermutlich alle, wenn man dann durch die Fensterscheibe guckt und ein Senior leicht verzweifelt über den Lenkrad hängt.
Es ist ja, ehrlich gesagt, es sind ja nicht nur die Senioren. Ich habe das schon bei allen möglichen Leuten gesehen, gerade im Feierabendverkehr, Leute, die halt so ein bisschen, also wahrscheinlich auch geschafft sind vom Tag, bei denen ich dann auch gut verstehen kann, dass sie vielleicht jetzt nicht die 50 ausreizen innerorts oder die einfach wirklich in Gedanken verloren sind, die dann halt nicht ganz so auf die Geschwindigkeit achten. Also ich glaube, es sind, um da mal so ein bisschen die Rentner in Schutz zu nehmen, es sind nicht nur alte Leute, glaube ich, die mal zu langsam fahren oder die mal ein Hindernis sind.
Ablenkung ist bestimmt ein großes Thema, also dass man eben, man sieht ja auch oft, die Leute singen mit, ne, gucken sich vielleicht die Landschaft an, gerade wenn das außerorts ist, das stimmt auf jeden Fall. Mir fällt halt vielleicht das andere eher auf, mir fallen grundsätzlich langsame Autofahrer sehr auf, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe eher so einen Bleifuß auf dem Gaspedal und bin immer wahnsinnig schnell unterwegs.
Ich kann das je nach Situation auch nachvollziehen, ja.
genau, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte noch keine Situation, die jetzt gerechtfertigt hätte, dass ich zum Beispiel die Polizei anrufe und sage, da fährt jetzt jemand aber so langsam, dass ich im Grunde genommen die ganze Straße nicht mehr fortbewegen kann, also alle Autos auf.
Du sagst ja, Polizei anrufen, muss man ja gar nicht. Also was ja viele zum Beispiel auch gar nicht wissen, es gibt gerade auf der Autobahn auch durchaus die Regel, also die Lichthupe ist durchaus dafür da, dass man sie in einer nicht gefährdenden Art und Weise durchaus verwendet. Also Sicherheitsabstand einhalten und einmal dann die Lichthupe betätigen, wenn dann auf der linken Spur jemand fährt. Das ist nicht drängeln, weil man ja nicht dicht darauf fährt. Ist auch keine Nötigung, sondern ist einfach nur der dezente Hinweis, hey, hör mal da vorne, fahr mal rechts eine Spur rüber. Ein bisschen kriminell wird es natürlich dann, wenn dann derjenige nicht reagiert und sich eher provoziert fühlt davon. Und ich kenne auch schon mal Situationen erlebt, wo sich dann der andere Fahrer davon provozieren lässt und daraus entsteht dann ehrlich gesagt das mit die gefährliche Situation überhaupt. Ne?
Ja, ich war auch verwundert. Ich habe immer gedacht, die Lichthupe darf man eigentlich nicht einsetzen und als jetzt der Artikel gestern auf RP Online erschienen ist, war ich tatsächlich verwundert, dass das geht und dass man das außerorts auch darf, wenn man überholen möchte. Ich meine, es macht natürlich auch Sinn. Irgendwie muss man sich ja bemerkbar machen in solchen Situationen. Und wahrscheinlich
ist auf jeden Fall besser als dicht auffahren.
Ja, und die Hupe zu betätigen. Also da steht zwar keine Strafe drauf, aber das ist vermutlich, löst das mehr einen Schock aus bei dem Fahrer vor einem, als wenn man einfach ein bisschen ein Lichtsignal gibt. Ja, auffahren ist natürlich wirklich ganz schlimm, ne?
Ja, das ist aber das Problem, ne? Es entsteht halt dann häufig Frustration da draus, was macht denn der da vorne? Und dann fährst du dicht auf und dann drängelst du und dann ist der andere, fühlt sich davon wiederum provoziert. Ich habe einmal eine Situation erlebt, da wäre es wirklich fast schiefgegangen, hat der Vordermann sogar noch auf die Bremse getreten. Ach, auf der Autobahn, ja, linke Spur, bei so Tempo 200 alles zusammen. Das Tempo 200 war halt dem Dahinterfahrenden nicht schnell genug. Das ist dann halt richtig gefährlich, so, ne? Also, aber von daher, deshalb so der Tipp, langsam fahren ist grundsätzlich gerade auf der Autobahn nicht schlimm, aber dann doch vielleicht eher wirklich in die Kolonne von den LKW mit einordnen. Schlimm ist natürlich dann, wenn man noch langsamer fährt als die LKW, aber das geht fast gar nicht, weil mindestens 80 ist ja Pflicht auf der Autobahn. Also man, da gibt es dann auch durchaus so Mindestgeschwindigkeiten, die man einhalten muss.
Es ist auch so, dass LKW-Fahrer es gar nicht gerne mögen, wenn man ihnen zu nah auffährt. Nee. Und da haben sie ja deutlich mehr zu sagen als so ein kleiner PKW. Ah. Also wenn die einmal aufleuchten, das reicht ja schon, um sich zu beschweren, da ist man ja schon gefühlt halb blind. Insofern.
Was ich halt schwierig finde an diesem Ganzen, also es gibt ja durchaus Gründe, ich lese es hier gerade nochmal nach, also es gibt ja Gründe auch, wenn, also triftige Gründe, weshalb ein Fahrzeug dann auch langsam fahren kann, zum Beispiel wenn halt die Motorleistung nicht entsprechend ist, also irgendwelche Probleme daran gibt oder eben auch extreme Wetterbedingungen, also bloß nicht, ja, also nur weil irgendwo 80 dran steht, als Maximalgeschwindigkeit heißt, es ist nicht die Mindestgeschwindigkeit 80, ja, wenn irgendwie gerade doofer Regen ist und die Straße oder glatt ist oder keine Ahnung, man sieht nicht so gut, dann kann man auch gerne langsamer fahren, also da gibt es schon durchaus Gründe für.
Was ja gerade in dieser Jahreszeit jetzt besonders wichtig ist, dass man wirklich nur so schnell fährt, wie man es sich im Zweifelsfall zutraut, auch wenn die Fahrbahn glatt ist, es vielleicht auch mal einen Schneeregen gibt, den kann es ja durchaus auch hier in NRW geben, dass man eben immer letzten Endes so fährt, wie man es sich selber zutraut, und ich bin mir sicher, also das wäre im Zweifelsfall auch immer gerechtfertigter, als aufs Gas zu treten, weil man meint, man muss jetzt unbedingt hier zügig mit 80 Sachen oder auch 85 Sachen über die Fahrbahn brettern.
Ja, eine Situation, die ich mal erlebt habe, war eine sehr blöde Situation, und zwar war das in den USA, und da gilt das Thema natürlich also ein Stückchen auch, es ist zwar ein bisschen eine andere Regel als auf diesen Freeways, als auf den Autobahnen, weil es gibt kein Rechtsfahrgebot, das heißt, man kann theoretisch auch rechts überholen, aber es ist halt schon so gewesen, dass, das war in Boston, alle Leute um mich herum waren ungefähr 20 Meilen über dem Tempolimit, ja, also sind 20 Meilen zu schnell gefahren, alle. Und ich als braver Deutscher wusste natürlich auch, es gibt relativ strenge Kontrollen und auch harte Strafen für Raser in den USA. Gleichzeitig wusste ich natürlich, wenn jetzt alle um mich herum schnell fahren, dann kann jetzt sofort die Kontrolle eigentlich nicht kommen, was natürlich immer der Irrglaube. Und dann habe ich halt auch so gedacht, ja, eigentlich, ich kann jetzt halt hier auch nicht als so die lahme Ente da mitten in der Masse mitfahren, sondern ich muss mich halt schon mit der Masse auch mitbewegen. Und wohl oder übel musste ich dann halt an einigen Stellen auch wirklich zu schnell fahren, was ich eine echt schlimme Situation fand, weil ich ja mich wirklich an die Regeln halten wollte, auch gerade im Ausland. Mhm. Finde ich, ist das, da hat man auch nicht so viel Erfahrung damit. Was ist denn dann, wenn man dann mal kontrolliert wird und so? Also ich wollte auf keinen Fall in eine Polizeikontrolle in den USA kommen.
Da hat man auch lauter so Krimi-Bilder im Kopf.
Ja, und vor allem, die wissen ja auch, wie Mietwagen aussehen und so, ne? Also das ist ja, die kennen das ja alles. Ja, aber da blieb mir dann fast gar nichts anderes übrig. Und das ist dann, finde ich, eine Situation, wo halt, glaube ich, dann auch gerade Leute, die vielleicht auf dem Land fahren gelernt haben und eher nur in kleinen Orten unterwegs sind, die dann das erste Mal in die Großstadt kommen, wo alle irgendwie eher 55 oder 60 fahren als 50. Und dann ist man manchmal fast gezwungen dazu, zumindest in einem kurzen Moment, die Regeln Regeln sein zu lassen, um keine gefährliche Situation herbeizuführen. Und das finde ich halt krass, so an diesem Thema zu langsam fahren. Manchmal ist zu langsam fahren auch einfach sich an die Regeln halten. Also es ist, deshalb ist das Thema Verkehrsfluss da, glaube ich, ganz wichtig.
Finde ich aber witzig, dass du das so erlebt hast. Also ich habe mehrere kanadische Freunde und ich weiß, wie ich die das erste Mal in Deutschland im Auto hatte, sind die fast gestorben, als ich irgendwie mit 160 Sachen gefahren bin, weil die sich so dermaßen an die Verkehrsregeln halten oder an die Geschwindigkeit in dem Fall, dass die haben einen Geschwindigkeitsrausch bekommen bei mir im Auto und ich musste am Ende 120 fahren, weil sie es sonst nicht durchgestanden hätten.
Ja, ich im Gegenteil habe eher erlebt, dass dieses relativ langsame Fahren auf geraden Strecken, breiten Straßen, was in den USA total normal ist,
stimmt,
da fährst du halt nur deine 100, also km/h, Und das war für mich fast eher einschläfernd auf einer längeren Strecke. Also da hatte ich dann auch mal eine Situation, wo ich gemerkt habe, da war die Aufmerksamkeit aber nicht mehr ganz so da, als einer vor mir gebremst hat. Das fand ich ehrlich gesagt schwierig so da dran. Aber ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Argument dafür, jetzt immer zu rasen, nur damit man aufmerksam ist. Also.
Ja, zumal die ja diesen Autopiloten haben, der ist ja viel diskutiert und den gibt es bei uns ja auch jetzt inzwischen in verschiedenen Autos. Ich erlebe aber, dass die Fahrer hier meistens sehr froh drum sind, weil die ja meistens auch einen Abstandsmesser dann drin haben und dann kann man eben auch im Stau fahren und muss nicht ständig Bremse, Gas,
sondern lenken. Das ist toll, ich habe das auch benutzt, aber es, ehrlich gesagt, ist man halt dann auch ein bisschen weniger aufmerksam.
Völlig klar.
Wenn ihr auch irgendwelche lustigen Autofahrerlebnisse habt, vielleicht gerade aus dem Ausland, das wäre vielleicht sogar mein eigenes Thema hier für den Podcast, Verkehrsregeln im Ausland.
Absolut.
Dann gerne her damit, könnt ihr uns gerne schreiben. Haben wir da eine tolle E-Mail-Adresse, gutleben@rheinische-post.de. Schreibt da gerne oder auch gerne einen Kommentar bei uns hinterlassen auf der Seite oder auf Facebook. Jetzt ein bisschen was Ernsteres. Ja. Was passiert, wenn ich beim Arzt sitze und der mir irgendwas erzählt und ich kriege so mit der Zeit das Gefühl, so richtig ist das nicht gut, da gibt es irgendwie ein Problem.
Ja.
Wie gehe ich damit um? Du hast ja ein bisschen dir Gedanken gemacht zu dem Thema.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, von dem ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir drüber sprechen, weil es tatsächlich so ist, dass es ungefähr 190.000 Behandlungsfehler im Jahr allein in Deutschland gibt. Und
was heißt Behandlungsfehler dann genau? Also ist das
kann ein falsches Medikament sein, das kann aber eben auch bis hin dazu gehen, dass eine falsche Operation oder bei einer Operation ein Fehler aufgetreten ist, der dann unter Umständen auch fatal ist. Das bedeutet natürlich, dass man auch als mündiger Patient das nicht immer abwenden kann, aber es ist doch so, dass in vielen Fällen beginnt das ja schon beim Hausarzt, bei ganz einfachen Dingen, wie zum Beispiel, was bekomme ich eigentlich gegen meine Grippe verschrieben, dass man eben doch mitdenken kann und unter Umständen eben auch sagen kann, ich möchte das Medikament nicht oder ich möchte die Behandlung nicht oder als Mindestes möchte ich eine Zweitmeinung.
Ist das denn, gerade bei Fachärzten wartet man länger auf einen Termin, kann ich mir halt auch vorstellen, dass dann viele sagen werden, bevor ich jetzt nochmal bei einem anderen Hautarzt, Hautärzte ist ja so, da wartet man zum Beispiel sehr lange auf Termine, bevor ich dann noch eine zweite Meinung von einem anderen Hautarzt bekomme in 3 Monaten, dann ist mein Problem schon so schlimm, dann nehme ich lieber die Behandlung an, die mir jetzt mein Arzt verspricht. Ist das nicht irgendwie auch dann verständlich? Also mir würde es wahrscheinlich ein paar Fällen so gehen. Also angenommen, ich sitze da und merke so, irgendwie so richtig ist das nicht, aber für eine Zweitmeinung muss man halt teilweise auch sehr lange warten, ne?
Ja, da kommt es sicherlich drauf an, wie schlecht es einem letzten Endes geht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass ich aus Arztpraxen gegangen bin und gesagt habe, ich lasse mich von diesem Arzt nicht behandeln, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Qualität der Behandlung so schlecht war, dass ich mir selbst das nicht zumuten wollte. Also ich habe es zum Beispiel schon erlebt, dass eine Zahnärztin nicht in der Lage war, den Unterkiefer taub zu kriegen, taub zu spritzen. Und die hat mehrfach gespritzt und wollte dann schon anfangen zu bohren. Und ich saß da und habe immer noch alles gespürt, weil sie den Nerv eben nicht getroffen hat. Und das ist so ein Moment, da muss man sich dann fragen, möchte ich jetzt wirklich dadurch, dass ich quasi unbetäubt jetzt hier gebohrt, der Zahn ist offen, unter Umständen vielleicht eine Wurzelbehandlung oder so. Und in so einem Moment eben den Mut zu entwickeln, zu sagen, Moment mal, das ist zwar ein Gott in Weiß, aber auch der macht Fehler. Und auch den kann ich darauf hinweisen, dass es bis hier aber nicht weitergeht. Mhm. Und da bin ich dann eben rausgegangen und ich habe es auch schon bei einem Orthopäden erlebt, dass er mir eine Fußstütze verschrieben hat, die er selbst nicht in der Lage war, mir anzulegen. Sodass er mir auch nicht zeigen konnte, wie ich sie zu Hause, ich meine, man nimmt sie ja auch mal ab. Beim Duschen oder sonst was. Also das heißt, ich war selber nicht in der Lage, sie mir wieder anzulegen, was mir dann schon gezeigt hat, also der kann nicht so kompetent sein, der Mann, weil der weiß nicht, was er mir verschreibt. Und das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, bei denen ich aber glaube, dass das eben sehr wichtig ist, dass man sich als Patient klar macht, auch ein Arzt, so viel wie er weiß und so hilfreich wie er ist, ist letzten Endes in gewisser Weise ein Dienstleister. Das hören Ärzte immer sehr ungerne, weil sie ja Diagnosen erstellen und weil sie in diesem Sinne selbstständig arbeiten, nicht als Dienstleister. Aber es ist eben doch so, sie erbringen ja an der Stelle mir einen Dienst und da muss ich eben dann auch sagen können, aber an der Stelle macht ihr das falsch. Und das beginnt zum Beispiel beim Thema Antibiotika. Gerade jetzt im Winter, es bekommen einfach wahnsinnig viele Leute beim Thema Grippe ein Antibiotikum verschrieben, was daran liegt, dass viele Patienten es auch möchten, weil sie einfach glauben, wenn ich das verschrieben bekomme, ist das das Allheilmittel. Tatsächlich wird eine Grippe aber durch Viren ausgelöst und nicht durch Bakterien. Und damit hilft ein Antibiotikum nicht. Oder Thema Igelleistungen. klar. Ja. Also das heißt, Selbstzahlerleistungen, die mir der Arzt vorschlägt und wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte zum Beispiel eine Krebsfrüherkennungsmaßnahme. Das kann die Brust sein, die Prostata sein oder auch die berühmte intensive Zahnreinigung.
Ja, das ist ein ganz tolles Thema. Also ich glaube, egal zu welchem Zahnarzt man geht, früher oder später, sagt der Zahnarzt so nach der Kontrolle, hat einmal in den Mund geschaut. Also was ich Ihnen ja empfehlen würde, wäre jetzt mal so eine Zahnreinigung.
Genau, ja, ganz genau.
Und die kostet halt je nachdem, wie man fragt, zwischen 35 und 120 Euro. Also je nachdem, bei welcher Arztpraxis man gerade ist. Ich habe auch schon mehr als 120 Euro gehört. Ne, wenn man so eine Zahnzusatzversicherung hat, dann übernimmt die das zwar in den meisten Fällen, aber ist halt doch erstmal eine Hausnummer. Und sowas bekommt man sehr gerne ja angedreht. Und ich kenne auch Fälle, wo, wenn man dann beim ersten Mal nicht ja sagt, dann spätestens beim nächsten Termin gesagt wird, also jetzt müssten wir das mit der Zahnreinigung aber dann doch auf jeden Fall wirklich mal machen. Das ist halt die Frage, wie man damit umgeht, ne?
Ganz genau. Also die Studienlage laut IGE Monitor, den gibt es ja, den kann man auch im Internet einsehen und die gucken sich immer an, wie sinnvoll eine Leistung ist und die sagen, also gerade bei der Zahnreinigung ist es so eine 50-50-Situation, aber diejenigen, die sich diese Maßnahme leisten, kümmern sich grundsätzlich auch besser um ihre Zähne. Ja, also das heißt, wenn man eben gewillt ist, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, dann hat man auch die Chance, dass man ansonsten, weil man sagt, also jetzt, ich zahle ja jetzt nicht diese 120 Euro und dann lasse ich meine Zähne hinterher sozusagen verfaulen, dass man eben auch da ein bisschen mehr hinter seinen Zähnen her ist.
Wobei ich auch sagen muss, also das ist ja natürlich so, da geht es ja dann ums bare Geld, ne? Und da muss man sich natürlich entscheiden und da ist, finde ich, auch völlig gerechtfertigt, dass dann ein Patient sich dann Zeit nimmt und da sollte es, glaube ich, auch wirklich angeraten, dass egal, um was es geht, konkret zu schauen, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Aber ich finde halt auch allgemein, du hast gesagt, Ärzte erbringen letztlich eine Dienstleistung, nämlich irgendwie Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitsumsorgung in einer Situation für mich als Patienten. Man muss halt auch den Mut haben, dann an einer bestimmten Stelle kurz mal zu sagen, also Moment, ich muss mal kurz nachdenken, habe ich noch eine Frage, sind für mich alle Punkte geklärt? Weil es gibt ja genug Situationen, wo ein Arzt nicht viel Zeit hat, einem kurz was sagt, ein Rezept gibt und dann steht er im Grunde genommen schon wieder mit einem halben Fuß dann schon wieder draußen aus der Tür und man sitzt ein bisschen verdattert da, was war das denn jetzt, was ist denn jetzt gerade passiert? Also ich finde, da kann man halt durchaus dann auch sagen, Moment, ich muss einmal nachdenken, gibt es noch irgendeine Frage, die nicht geklärt ist? Zum Beispiel auch also ich habe einmal einen Fall gehabt, da habe ich ein Medikament verschrieben bekommen und dann stand ich später in der Apotheke und die Apothekerin hat gefragt, ja, und Sie wissen ja, wie man das anwendet. Und ich so, nee, das hat man mir eigentlich ehrlich gesagt nicht gesagt, weil der Arzt es vergessen hatte. Gar nicht wahrscheinlich aus bösem Willen, sondern einfach nur, weil es eine stressige Situation war. Ich finde, das gehört halt zum Thema mündiger Patient auch dazu, sich ganz genau zu überlegen, hey, wurde ich jetzt eigentlich gerade gut beraten? Weiß ich überhaupt, was gemacht werden soll?
Ja, es gibt so ein paar Fragen, ohne eine Antwort auf die sollte man eine Praxis eigentlich nicht verlassen. Das ist zum einen, warum ausgerechnet diese Behandlung und keine andere? Was ist davon wirklich der Vor- und der Nachteil? Was passiert, wenn ich diese Behandlung nicht in Anspruch nehme? Und gibt es vielleicht Alternativen, die, je nachdem, was natürlich der Nachteil ist, die eben dann milder ausfallen in den Nebenwirkungen und natürlich, in welcher Form, in welcher Dosierung muss ich sie nehmen, was ist das Mindestmaß und was ist das Maximum, weil das Thema Wechselwirkungen ist eben auch ein ganz großes. Es gibt viele Leute, die nehmen, also zwischen 5 und 20 verschiedene Medikamente ist typisch in Deutschland, da kann man also schon mal sehen, ja. Das ist also eine unglaubliche Mischung und gerade bei Senioren ist das ein Thema, weil zum Beispiel Abführmittel und Herzmedikamente, die widersprechen sich sehr häufig und lösen dann ganz große gesundheitliche Probleme aus. Beides ist aber ein Thema. Oder zum Beispiel auch bei Schmerzmedikamenten, wie oft, ich weiß nicht, also ich gehe selber in die Apotheke und kaufe mir ein Paracetamol oder ein Ibuprofen, dafür hole ich mir kein Rezept.
Ist auch teurer mit Rezept.
Ach, ist es tatsächlich?
Ja, das ist teilweise noch gar nicht ausprobiert.
Ja, ist ja verrückt. Ja, und dann und wenn ich dann aber nicht weiß, wie viel ich eigentlich nehmen kann am Tag oder auch Medikamente, in denen auch noch Ibuprofen drin ist. Ja, also es gibt ja oft so Kombipräparate und dann weiß ich nicht, wie viel ich schon genommen habe und zack, bin ich auf einer Dosis, die völlig ungesund ist und bei Ibuprofen würde ich mir dann den Magen ruinieren, bei Paracetamol würde ich mir die Leber ruinieren und das weiß ich unter Umständen nicht. Also deswegen ist es eben bei solchen Sachen einfach unheimlich wichtig, diese Fragen vorher an den Arzt zu stellen, zu wissen, wo liegt das Maximum, wo liegt das Minimum und welche Alternativen gibt es. Und wenn das gut beantwortet ist, dann kann man sich auch darauf verlassen.
Im Zweifel vielleicht sogar sich diese Fragen auf den Zettel schreiben, Oder wenn es konkrete Fragen gibt, die aufschreiben. Und wenn man dann merkt, so der Arzt will eigentlich gerade schon wieder gehen, dann den Zettel aus der Tasche ziehen und sagen, Moment, ich habe mir was aufgeschrieben, muss nochmal gucken, habe ich alle meine Fragen beantwortet, weil das ist halt wirklich stressig, da prasseln ja viele Informationen auf einen ein, gerade wenn es vielleicht um eine umfassendere Behandlung geht. Also lieber die Zeit lassen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und den Arzt dann auch dazu zwingen, dass er sich die Zeit nimmt. Ja, also und das kann man auch. Dazu hat man auch ein Recht. Er muss einen gut behandeln, er muss einen vernünftig angeguckt haben, um eine gute Anamnese zu stellen, letzten Endes dann eben eine gute Diagnose zu stellen. Das kann man nicht in 30 Sekunden, außer es ist halt tatsächlich sowas wie Grippe.
So dieser Ärzte, typische Blick einmal in den Hals oder so, ne? Dann ist so, ja, ist klar, ich gebe Ihnen hier das und das und dann tschüss, bis in der nächsten Woche.
Ja, ganz genau. Ja, und was eben auch interessant ist, ist, dass gerade auch so Früherkennungsmaßnahmen, dass die eben durchaus sehr umstritten sind, weil sie auf der einen Seite, sagt man immer so, sie geben Ruhe, weil man dann weiß, habe ich jetzt unter Umständen ein Krebsrisiko oder nicht, aber Tatsache ist, manchmal gibt es dann so einen Mini-Hinweis, der aber noch gar nicht wirklich was bedeutet. Der Patient macht sich jetzt aber riesig Stress, ist dann psychisch sehr belastet und vielleicht auch gewillt, Behandlungen schon im vorauseilenden Gehorsam in Anspruch zu nehmen, die er eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, so eine Früherkennungsmaßnahme wie zum Beispiel bei Darmkrebs oder tatsächlich schon auch bei Brustkrebs, Prostatakrebs, Eierstockkrebs, da muss man sehr genau hingucken, ob man sowas wirklich in Anspruch nehmen möchte. Da sollte man eigentlich vorgefährdet sein, zum Beispiel genetisch oder so, dass es wirklich einen Grund dafür gibt, damit man sich nicht selber am Ende noch psychisch krank macht, ganz unnötig.
Ich versuche jetzt gerade in meinem Kopf eine Brücke zu schlagen von Vorsorgeleistungen.
Das könnte auch ein erstes Mal geben.
Richtig, zum ersten Mal. Wir haben es groß angeteasert. Nein, wir sprechen jetzt aber nicht über Sex, das tut mir ein bisschen leid.
Ja,
wenn der Cliffhanger so groß war. Nein, aber wir sprechen über ein anderes erstes Mal. Und es hat auch was mit Beziehungen zu tun. Und es war das erste Mal, was wahrscheinlich jetzt für doch nicht ganz wenige Pärchen ansteht, in den sich nähernden Feiertagen, das erste Mal zu Besuch bei den Eltern vom anderen oder von der anderen. Mal nach Hause fahren, vielleicht das Kinderzimmer sehen. Vielleicht lernt man sowieso wirklich das erste Mal die Eltern kennen.
Ist dann auch den Ritualen der Eltern des anderen ausgesetzt, zu Weihnachten.
Weihnachten und wird in jeder Familie anders gefeiert.
Genau.
Und die Frage ist ja immer, wie man sich da so richtig verhält. Ne? Also ich bin dann immer sehr zurückhaltend. Ja? Versuche, natürlich ist es irgendwie auch der beste Tipp, den man wahrscheinlich geben kann, erstmal so die Situation ausloten. Manche klischeehafte Situation ergibt sich dann, wenn der Vater einmal beiseite nimmt und so. Ja, also das kann halt passieren. So, bisher habe ich mich immer so ein bisschen abgetastet, so was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Und man wächst halt so ein bisschen dann in die andere Situation rein. Aber es ist halt gerade so für so einem Fest wie Weihnachten schon, das ist halt auch mit so Erwartungen überladen und alles soll schön und harmonisch sein. Und wenn man dann vielleicht sogar noch in eine Familie kommt, die gar nicht so harmonisch ist, ist dann ehrlich gesagt, fand ich bisher immer schwierig, das dann auch auszuhalten, wenn es dann mal einen Streit gibt und dann versuche ich mich dann eben ein bisschen so zurückzuziehen.
Das ist der einzige Moment, an dem man sich dann wünscht, vielleicht doch Raucher zu sein, wenn man dann vor die Tür gehen kann, ohne dass man komisch angeguckt wird.
Es sei denn, die anderen rauchen alle und tragen ihren Streit vor der Tür aus.
Ja, das allerdings war.
Ja.
Ja, ich habe mir auch ein paar Studien dazu angeguckt, als wir gesagt haben, wir sprechen heute mal über dieses Thema, weil ich es sehr spannend fand und muss sagen, ich habe ein bisschen das kalte Grausen bekommen, weil laut der Sozialforschung ist es tatsächlich so, dass über 96% der Leute Wert darauf legen, was die Eltern über den Partner sagen. Das hat also durchaus was Entscheidendes. Das verändert sich zwar, umso älter man wird, also als Teenager.
Erhöhe nur ruhig noch den Druck, ja.
Genau, das wollte ich jetzt an der Stelle mal tun. Also ich wollte eigentlich meine Sorge mit der Welt teilen und dann ist auf meinen Schultern ist es jetzt leichter, du verstehst.
Ja, sehr schön, sehr
ist
schön.
Klar. Fand ich jedenfalls sehr erstaunlich. Wie gesagt, es wird dann wieder ein bisschen relativiert dadurch, dass umso älter man wird, umso weniger wichtig ist es dann wieder im Sinne von, man reagiert dann auch darauf. Ne?
Ja, aber es ist ja am Ende dann doch irgendwie wirklich so. Ne? Dann ist der, weiß nicht, ist die Freundin, ist der Freund wieder weg und dann kommt natürlich dann in irgendeiner Form eine Beurteilung von den Eltern und die sagen dann das ein oder andere, sagen dann so, das ist aber ein nettes Mädchen oder sowas, keine Ahnung, oder eben auch nicht. Und natürlich irgendwie, je nachdem, wie nah man seinen Eltern steht, klar, irgendwie spielt das halt schon eine Rolle. Ich kann das, also auf der einen Seite ist es ein bisschen gruselig, aber natürlich irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich auch ganz logisch.
Es ist logisch, es ist halt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, finde ich, wen man an der Stelle als seine Vertrauten nimmt. Wenn man eben sagt, meine Eltern oder meine Familie, die kennt mich so gut und wenn die sagen, es passt jemand zu mir, dann tut er das auch, dann ist das natürlich an so einer Stelle schwierig, weil die sicherlich auch aus ihrer eigenen Perspektive sehr kritisch gucken. Für viele sind das ja aber inzwischen auch die Freunde, ne? Dass das so eine Ersatzfamilie geworden ist und dass dann der Quality-Check des anderen in Wirklichkeit gar nicht bei der Familie passiert, sondern eher unter den Freunden. Und wenn er da durchfällt, dann ist wirklich richtig schlimm. Bei der Familie ist es dann eher so die Schrulligkeit der Familie, durch die man so durch muss. Aber wenn er bei den Freunden durchfällt, fällt er wirklich durch den neutralen Quality-Check durch. Und was dann?
Also was auf jeden Fall hilft, ist, glaube ich, nicht zu sehr so, wenn man in so eine fremde Situation reinkommt, fremde Familie, nicht zu sehr so auftrumpfen. Eher so ein bisschen, ne, so, man wird dann schon gefragt, wenn man zu irgendetwas was sagen soll, habe ich immer so erlebt.
Ja.
Und gerne auch mal, also es klingt ein bisschen blöd, ja, aber so ein bisschen einschleimen hilft halt manchmal auch. Ah, kann ich hier die Teller vielleicht noch mit raus? Dann kann ich noch was helfen beim Abendessen vorbereiten? Im Zweifelsfall kommt dann, nein, das machen wir, das kommt ja gar nicht in Frage. Aber das Signal zählt.
Fläschchen und, Wein mitbringen.
Ja, je nachdem, wie wichtig einem der andere ist, ob man jetzt nur so aus Zwang mitgeht oder ob man vielleicht wirklich sagt, so, hey, das könnte eine längerfristige Beziehung sein, dann würde ich mir im Zweifel dann auch ein bisschen Mühe geben. Aber auch nicht zu viel natürlich. Ne? Also das würde ich vielleicht sogar dann vorher fragen, hey, wie zieht ihr euch denn an?
Oh, das glaube ich auch, ist ganz wichtig.
Also, weil was hilft es denn, wenn man halt versucht, irgendwie ganz toll auszusehen und dann sitzen aber irgendwie alle im Schlabberlook rum, ist es halt auch eine blöde Situation.
Ja, in beiden Richtungen. Es ist letzten Endes ein Vorstellungsgespräch. Ja. Und auch beim Vorstellungsgespräch im Beruf zählt die Kleidung und man muss sich seiner Branche anpassen. Und so ist das eben bei der Familie auch. Das glaube ich auch. Und genauso eben mit dem Geschenk. Wenn das alles Antialkoholiker sind, dann kann man halt keinen Wein mitbringen. Mhm. Wenn die alle nur ins Internet gucken und keiner ein Buch liest, kann man auch kein Buch mitbringen. Also man muss sich so ein bisschen vorher informieren, was mögen die denn.
Das Gute ist aber eben, man hat ja einen Spion in der Familie.
Genau. Man hat jemanden, der das schon mal ausloten kann. Ganz genau. Das ist halt das Thema mit Weihnachten. Ansonsten finde ich es eigentlich sehr angenehm, wenn man irgendwas miteinander unternehmen kann. Weil man dann noch gleich ein Thema hat, über das man sprechen kann. Man guckt sich irgendwas an, man macht vielleicht einen Ausflug, geht irgendwo wandern oder sowas. Das finde ich eigentlich für ein erstes Zusammentreffen erstmal angenehmer, als wenn man so an einen Tisch gefesselt ist und niemand kann aus der Situation raus und dann vielleicht am Ende trifft man nicht nur das erste Mal auf die anderen, sondern auch auf das erste Schweigen. Und was dann?
Ja, Schweigen wünschen wir uns nicht. Ich würde mal vorschlagen, ich hätte da nämlich große Lust drauf, die schlimmsten Weihnachtsgeschichten gerne auch natürlich anonymisiert von unseren Hörern zu bekommen. So irgendwie so schlimme Erlebnisse an Weihnachten. Es ist ja das Fest der Harmonie, aber es ist, glaube ich, mit das unharmonischste Fest, das man haben kann, gerade in der Familie. Deshalb sehr, sehr gerne her damit. Ich bin mal gespannt. Also wenn nichts kommt, also dann kommt halt nichts. Ne? Aber vielleicht gibt es ja die ein oder andere spannende Geschichte. Mhm. Ich kram auch mal bei mir, ob mir vielleicht was einfällt. Mhm. Finde ich ganz schön. Da am besten wirklich dann per E-Mail an gutleben@rheinische-post.de.
Ganz genau.
Haben wir noch einen Fakt der Woche?
Ja, ein Fakt der Woche. Also mir ist heute was untergekommen, das fand ich sehr amüsant. Mallorca ist ja nun eine der beliebtesten Inseln unter den Deutschen.
Auch zu Weihnachten übrigens.
Auch zu Weihnachten ist mildes Klima, ganz genau. Und die haben doch heute zum dritten Mal in 9 Jahren, nicht heute, aber also vergangenen Monat zum dritten Mal in 9 Jahren, die Hauptstadt umbenannt.
Wie?
Von Palma de Mallorca in Palma. Und das hängt immer davon ab, wer gerade an der Regierung ist.
Ach.
Also wenn es eine linksgerichtete Regierung ist, dann heißt die Stadt immer nur Palma. Mhm. Und wenn es die Konservativen sind, dann heißt sie Palma de Mallorca. Und jetzt sind eben wieder die Linken an der Macht. Und deswegen haben die gesagt, Moment mal, wir müssen uns das nochmal genau angucken. Haben also diverse Forscher ran zitiert. Und die haben gesagt, na Moment, also 123 vor Christus, damals, haben die Römer nämlich diese Stadt Palma genannt. Und deswegen ist es eigentlich das aller natürlichste für die Einwohner hier, die Stadt auch nur so zu nennen und Palma de Mallorca nicht zu sagen. Also wurde es wieder umbenannt. Die Konservativen haben Palma de Mallorca gesagt, damit, und jetzt kommt's, damit Flugreisende nicht aus Versehen nach Gran Canaria fliegen, nach Las Palmas.
Ja, gut. Ja, ich kann den Gedanken ein bisschen verstehen.
Also ich fände es sehr lustig, wenn man nach Mallorca möchte, nach Palma de Mallorca und dann, oder nach Palma und dann sitzt man auf einmal im Flieger nach Las Palmas. Wie kann einem das passieren? Ich weiß es nicht so richtig. Aber gut.
Aber wahrscheinlich hat es genau die Geschichte irgendwann mal gegeben. Und kann das ist wahrscheinlich sein. Das Argument, was dort immer angeführt wird für, dass es bloß nicht passiert.
Seit dem 29. November jedenfalls heißt Palma de Mallorca wieder Palma.
Ich war noch nie da, aber müsste ich wahrscheinlich, warst du schon da?
Ich war schon da, ich war einmal ein Wochenende dort tatsächlich und ich hätte es nie gedacht, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Also wirklich die Hauptstadt selber, die gefiel mir sehr gut. Ich bin sonst ein bisschen mit dem Mietwagen um die Insel und mit dem Boot irgendwie um die Küste, aber das Schönste fand ich halt dort die Altstadt. Kann man sehr schön schlendern, sehr gut essen, es gibt gute Weine und man kann dann so den Sonnenuntergang genießen und schöne Sache.
Jetzt bin ich ganz entspannt. Auf nach Palma. Beziehungsweise, nächste Woche treffen wir uns wieder.
Hier im bekannten Studio.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.